Herzlich willkommen bei Message Macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Ja, und heute ist das Thema Österreich zwischen Wut und Mut und wir sprechen dazu mit Rudi Anschober. Wenn ich kurz vorstellen darf, ab 1990 Politiker als Abgeordneter, dann von 2003 bis 2020 Landesrat in Oberösterreich, dann Gesundheitsminister und Bundesminister für Soziales, inzwischen Buchautor, erfolgreich, Autor von 2 Bestsellern, vortragender Berater und man würde heute sagen, glaube ich, Speaker. Und wir haben noch einen Gast, nämlich den Junior. Das ist der Hund vom Herrn Anschober, ein Golden Retriever. Vielen Dank, dass ihr da seid und euch die Zeit nehmt.
Danke für die Einladung.
Herr Anschober, ich würde gerne über 3 Themen sprechen, wenn das okay ist. Erstens einmal, Sie haben ein neues Buch geschrieben, da würde ich gerne drüber sprechen mit dem Titel Ermutigung, Mut großgeschrieben, im Verlag Überreuter Karl erschienen. Das zweite Thema, man sagt heute, oft, man spricht nicht mehr über Corona. Vielleicht können wir kurz auch einmal über Corona sprechen und was das mit unserem Land und der Gesellschaft gemacht hat. Und dann als dritter Bereich mehrere Themen, Klima, Asyl, wo wir noch dazu kommen. Ich starte vielleicht einmal gleich mit dem ersten Thema und zeige das her. Das ist das Buch, das wird am kommenden Montag erscheinen im Handel. Ermutigung, Mut groß. Worum geht es in dem Buch?
Ja, das wird jetzt eine lange Antwort, fürchte ich.
Bitte, wir haben Zeit.
Worum geht's? Es geht im Wesentlichen darum, dass sehr, sehr viele Menschen, natürlich aus gutem Grund, weil es schwere Krisen gibt, weil es existenzielle Bedrohungen von Teilen der Bevölkerung gibt und vieles andere mehr, kommen wir sicher drauf, Kriege vor der Haustür, ganz schlimme Situationen. Aber dennoch, ganz, ganz viele Menschen haben derzeit ein sehr, sehr schlechtes, pessimistisches Zukunftsgefühl und haben den Eindruck, es wird immer schlechter. Also bei den letzten Umfragen sagen 2/3 der Europäerinnen und Europäer, es wird immer schlimmer. Und das ist schon verheerend. Und wenn man eine so schlechte Perspektive hat und nicht mehr daran glaubt, dass es gut wird, positiv wird, dann macht das etwas mit uns. Es macht uns krank in einem gewissen Sinn, es macht die Gesellschaft in einem gewissen Sinn krank und es verschiebt auch in der Politik alles nach rechts, weil je schlechter die Stimmung, je geringer das Vertrauen, desto mehr werden sehr rechte Parteien gewählt, ohne da jetzt parteipolitisch werden zu wollen. Es ist auch kein parteipolitisches Buch, sondern ich habe versucht zu zeigen, dass eben nicht alles schlecht ist und dass wir in vielen Bereichen Verbesserungen in der Gesellschaft in den letzten 20, 25 Jahren hatten und dass wir das uns auch bewusst machen sollten, damit wir die Kraft haben, dass wir das, was noch nicht so gut läuft, auch positiv gestalten.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, in dem Buch, das am Montag erscheint, wird es auch um Positivbeispiele gehen, die vor den Vorhang geholt werden. Wenn es Mut braucht, dann heißt das ja eigentlich, dass die Lage nicht sehr rosig ist. Worauf ist das zurückzuführen und haben Sie vielleicht den Eindruck, dass die Stimmung, also ich weiß, es gab einen Krieg in Europa, es gab Krisen, die Stimmung war schlecht. Worauf ist es zurückzuführen, dass sie schlecht war und haben Sie den Eindruck, dass sie vielleicht ein bisschen besser wird derzeit?
Das ist meine Hoffnung, dass es besser wird, weil nur wenn man an die Zukunft glaubt, wird man auch eine positive Zukunft schaffen können. Sonst ist es so eine Negativdynamik, in der wir jetzt seit vielen Jahren stecken, aus meiner Sicht. Warum das so ist, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Gründe. Die Realität auf der einen Seite, die natürlich viele nachdenklich macht, ein gewisser Rückschlag und Rückschritt, was politische Entwicklungen betrifft, auch, dass ein Herr Trump Präsident in den Vereinigten Staaten wird, mit all den Auswirkungen, die damit verbunden sind, das macht wenige Menschen optimistisch, um es höflich zu formulieren. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass wir in unserer Kommunikationswelt sehr, sehr stark auf soziale Medien fokussiert sind. In sozialen Medien haben negative Themen viel mehr Bedeutung. Das heißt, sie verzerren hin in Richtung negativer Inhalte durch die Algorithmen, mit denen wir dann Themen zugewiesen erhalten oder auch nicht. Das heißt, die stellen die Wirklichkeit noch deutlich negativer dar, als sie ohne dies ist. Ja, wir haben sicher eine Medienkrise, was redaktionelle Medien betrifft, leider. Das ist auch kein guter Schritt diesbezüglich. Und wir haben aus meiner Sicht in der Politik auch die Situation, dass manche Parteien in die Falle gegangen sind und jetzt die Themen, die sich auf den sozialen Medien besonders stark entwickeln, die in den Mittelpunkt rücken und damit rechten Parteien in die Falle gehen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein Gemisch unterschiedlicher Ursachen. Und ich mache bei meinen Veranstaltungen am Beginn immer die Fragestellung, wer denn die Themen, die im Buch abgehandelt werden, nämlich die Umgestaltung von vielen Großstädten, die viel lebenswerter wurden dadurch, die Energiewende, die in vielen Bereichen weltweit schon höchst erfolgreich in Umsetzung ist, wer denn das kennt? Und ich habe sicher ein sehr interessiertes Publikum, auch informiertes Publikum, aber das meiste ist unbekannt. Mhm. Und das zeigt mir eigentlich, hallo, wir haben da ein Informationsproblem dort, wo es um positive Inhalte geht. Und das führt eben dazu, dass so ein bisschen eine resignative Stimmung da ist. Und das ist nicht gut für uns. Mhm.
Für die, die es nicht wissen, Sie waren in Ihrer politischen Karriere aktiv für die Grünen, für die Grüne Partei. Vielleicht, wenn ich erwähnen darf, ich habe in einem Pressetext zum Buch gelesen, das Zitat: Europa soll zum Gegenpol zu der von US-Präsident Trump angeführten reaktionären Phase werden. Also ich verstehe, was mit reaktionäre Phase gemeint ist. Reaktionär heißt, man lehnt gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen ab oder möchte überhaupt einen Rückschritt zu vorangehenden. Also konkret geht es um US-Präsident Donald Trump, der offensichtlich eben eine Reaktion auf etwas ist. Ihrer Einschätzung nach, worauf sind denn diese Phänomene, Donald Trump, es gibt auch populistische Gruppen in Europa, worauf sind diese Phänomene denn eine Reaktion, Ihrer Einschätzung nach?
Ich bin da ganz bei dem Professor Weber, deutscher Historiker, der sagt, es ist wie in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und das ist eigentlich kein gutes Bild, weil wir wissen, was dann nachher gekommen ist und das müssen wir vermeiden auf jeden Fall, dass so etwas neuerlich entsteht in Europa, nämlich ein großer, schlimmer Krieg mit verheerenden Auswirkungen auf Millionen Menschen. Und er hat gemeint, im strukturellen Bereich eine Ähnlichkeit, und zwar was die Desinformation betrifft. Das heißt, dass das Spielen mit Wahrheit und mit Unwahrheit, früher haben wir so einen Konsens in der Gesellschaft gehabt, dass wir uns auf Tatsachen geeinigt haben. Das war ganz wichtig für die Demokratie. Das zerbröselt sehr, hat mit politischer Unkultur zu tun. Stichwort die Washington Post, haben wir eine Studie gemacht, amerikanische Zeitung, sehr renommiert, sehr angesehen, dass der US-Präsident Trump in seiner ersten Amtsperiode, ich glaube, gut 30.000 Mal irreführende Aussagen getätigt hat. Und das ist eine gute, vornehme Formulierung. Das heißt, es wird die Sicherheit, dass ich mich auf das verlassen kann, was gesagt wird, das nimmt ab. Das verunsichert natürlich sehr, sehr viele Menschen. Und da stehen dann zwei unterschiedliche Aussagen gegenüber. Und sehr, sehr viele Menschen tun sich sehr, sehr schwer, da zu wissen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Das ist eine totale Verunsicherung in der Gesellschaft, die damit einhergeht, mit diesen immer stärkeren Fake News, gleichgültig, wer es macht. Das ist das eine. Und es ist eine Stimmung aus meiner Sicht eingetreten, das zeigen auch die Nachwahlbefragungen in den USA, wo sehr, sehr viele Menschen mit dem Status quo unzufrieden sind und sagen, ich will Veränderung. Und diese Veränderung, also Gewinner ist dann meistens der, 2004 hatten wir in der halben Welt Wahlen, nicht nur in den USA, 2004, sage ich, 2024 natürlich, ja. Und da war immer eines der Hauptmotive, dass die Leute gesagt haben, schlechter kann es nicht mehr werden, Hauptsache es verändert sich was. Mhm. Und das ist sehr gewagt, denn ich finde, wir leben in keiner schlechten Gesellschaft und sollten das auch ein bisschen wertschätzen, was bei uns gelungen ist an Errungenschaften und an positiven Entwicklungen, dass da nicht alles okay ist, d'accord, und dass wir vieles verbessern müssen, auch d'accord.
Meine Frage zielt eigentlich darauf ab, also reaktionär heißt, es ist eine Reaktion. Und mich würde interessieren, was Sie glauben, worauf es eine Reaktion ist. Donald Trump wurde ja gewählt. Es finden diese Gruppen auch in Europa ja massiven Zuspruch. Und Donald Trump ist beispielsweise bekannt dafür, für eine Aussage, nämlich er verwendet den Begriff schweigende Mehrheit. Und da schwingt mit, oder was meint er damit, dass eine gewisse Mehrheit das Gefühl hat, dass es in den letzten Jahren sehr viel um Minderheiten gegangen ist. Also ich will das gar nicht bewerten, sondern das ist einfach ein Befund. Es ging um eben Asylwerber, um Diskriminierungsopfer, um binäre Geschlechter und dergleichen. Und diese sogenannte schweigende Mehrheit hat das Gefühl, wir werden eigentlich nicht mehr gehört. Und für diese schweigende Mehrheit, verwendet das Donald Trump, machen sich diese Gruppen zum Sprachrohr. Das ist eine provokante Frage. Ich weiß, Sie sind ein Grüner, wahrscheinlich kenne ich auch die Antwort. Trotzdem die Frage, können Sie verstehen, wie es dazu kommt, mit dieser Mehrheit, mit diesem Gefühl zurückgeblieben zu sein? Ich habe zum Beispiel letzte Woche Thomas Breziner, den Buchautor, auch erfolgreich gefragt. Er hat gesagt, er kann es zumindest nachvollziehen, also wie es dazu kommt. Wie ist Ihr Zugang zu diesem zu dieser Mehrheit, die sich nicht mehr verstanden gefühlt hat?
Ich glaube, dass es einfach eine ganz große Verunsicherung gibt. Das hat etwas mit gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen zu tun. Das hat etwas eben mit den sozialen Medien und ihrem Drang zum Negativen und zur Unkultur zu tun. Es sind ganz unterschiedliche Ursachen. Das heißt, die Gesellschaft ist in einem unglaublichen Tempo in Veränderung. Und für viele Menschen ist es schwer, nachzuvollziehen, warum ist das so? Und ich habe den Eindruck, die richten sich in der großen Mehrheit gar nicht gegen etwas oder gegen jemand, sondern die sind in erster Linie verunsichert, ob ihr eigener Aufstieg, ihre eigene Existenz abgesichert ist. Und das ist nicht mehr sicher für viele. Und deswegen diese Verunsicherung. Und es gibt halt Politiker, die sehr populistisch agieren und die mit diesen Sorgen, mit diesen Ängsten arbeiten. Dass man Bevölkerungsschichten mit Themen emanzipatorischer Natur oder was die Diversität, die Vielfalt in der Gesellschaft betrifft, dass man damit spielen kann, ist klar. Mhm. Ich halte es aber für völlig unlauter, denn das die eigene Lebensentwicklung, das ist nur immer das Recht von jedem Einzelnen, das zu entscheiden, wie er leben will, wie sie leben will. Und das geht keinem Politiker was an. Und es sollte auch niemand Bevölkerungsgruppen sozusagen gegeneinander ausspielen. Das halte ich für sehr unlauter, das zu tun, um die Macht zu erreichen.
Wir müssen eigentlich schon in die erste Werbeunterbrechung kommen, aber ich möchte vorher noch dieses Thema abschließen. Von diesen Gruppen wird dann oft, auch, wobei nicht nur von diesen Gruppen, sondern von einer auch breiten Masse, werden dann oft zwei Begriffe verwendet, die sind sicherlich bekannt, Cancel Culture und Wokeness. Cancel Culture ist ein Vorwurf vorrangig gegenüber sogenannten linken Gruppen, dass eben Argumente dieser schweigenden Mehrheit quasi abgecancelt werden, also weggecancelt werden, ignoriert werden, und darüber darf man nicht einmal reden. Ich habe dich hier begrüßt. Also dieses Stichwort Cancel Culture, Wokeness, können Sie mit dem was anfangen? Verstehen Sie, wie es zu diesen Begriffen kommt?
Absolute Kampfbegriffe aus meiner Sicht. Damit instrumentalisiert man die Gegensätze in einer Gesellschaft, und ich bin ein Mensch, der immer dafür gekämpft hat, dass man zusammenführt und nicht auseinander dividiert, dass wir Toleranz gegenseitig haben. Eine Gesellschaft ist dann stark, wenn sie einig ist, wenn ich zurückschauen darf. In der Pandemie waren wir so lange sehr stark, solange wir einig gewesen sind, solange es Zusammenhalt gegeben hat. Das stärkt uns. Und wenn man nur für den Machterhalt versucht, eine Gesellschaft auseinander zu dividieren, dann halte ich das für wirklich einen negativen Zugang, der uns nichts nützt.
Es gab vor ungefähr 10 Tagen eine Umfrage in der Tageszeitung Heute vom Meinungsforscher Peter Hayek, Unique Research Institute. Da wurden unzählige Personen abgefragt auf ihre Eignung als Bundespräsident. Also die konkrete Frage war, ist diese Person als Bundespräsident wählbar oder nicht wählbar? Das war beachtlich für Sie. Sie haben 32% Wählbarkeit in dieser Studie erhalten und sind damit auf Platz 3. Das ist eigentlich ein Kandidat, wäre das sozusagen, also von einer grünen Partei, eigentlich eine eher kleinere Partei, Platz 3, doch beachtlich. Ist dieses Thema irgendwie interessant, vorstellbar?
Also ich kenne die Umfrage nicht. Offen gesagt, ich bin bei Veranstaltungen, wo ich das gefragt werde, fühle ich mich schon manchmal ein bisschen geschmeichelt und freue mich darüber, dass die Frage überhaupt kommt, weil ich ja doch mittlerweile seit 5 Jahren aus der Parteipolitik völlig voll und ganz ausgestiegen bin. Ich mache überhaupt nichts mehr, bin zwar noch Mitglied bei den Grünen, um das auch transparent zu machen, will auch, dass die Grünen stärker werden, halte ich für wichtig für unser Land, aber das ist Vergangenheit für mich und da wird es auch in dem Sinn keine Zukunft geben, weil ich die Arbeit, die ich jetzt mache, wirklich sehr gern mache. Und was die Bundespräsidentschaft betrifft, eine sehr klare Aussage. Also ich habe größtes Vertrauen zum jetzigen Bundespräsidenten, freue mich, wie toll er seine Arbeit macht. Finde es ein bisschen despektierlich, dass man jetzt mit dieser Debatte überhaupt beginnt. Ist viel zu früh aus meiner Sicht. Ich selbst habe da überhaupt keine Ambitionen.
Okay, also das werte ich als ziemlich klare Absage. Dann bleibe ich bei dem Thema gar nicht länger drauf. Ich habe es eingangs erwähnt, man hat irgendwie das Gefühl, oder es heißt oft über Corona, das ist Vergangenheit, über das soll man irgendwie gar nicht mehr sprechen. Das war so eine Wunde, die in der Gesellschaft geschlagen wurde. Ich würde gerne über Corona sprechen. Sie waren Bundesminister in dieser Zeit, Sie waren wahrscheinlich der Politiker, der am meisten gefordert war in dieser Phase. Ich erinnere mich zurück, ich habe für diese Bundesregierung als Mitarbeiter gearbeitet und ich habe davor für Bundesregierungen gearbeitet und danach. Und mein Eindruck, wenn ich mich zurückerinnere, diese 16 Monate, 1,5 Jahre, was das war, das kommt mir aus heutiger Sicht vor wie eine Legislaturperiode oder fast länger. Also weil so viel passiert ist. Wie ist Ihr Eindruck auf diese, es sind eigentlich 1,5 Jahre, ist fast kurz, aber es war doch eine unglaubliche Zeitspanne, weil so viel passiert ist. Wie ist Ihr Blick auf diese Phase?
Ja, es war wahnsinnig intensiv und es war eine riesige Herausforderung, nicht nur für uns zwei, sondern für alle, die in Österreich leben und weit darüber hinaus. Wir haben ja weltweit die gleiche Situation gehabt und die Situationen in den einzelnen Ländern haben sich ja gar nicht so sehr unterschieden, sondern haben alle miteinander mit den gleichen Schwierigkeiten gekämpft, nämlich eine Pandemie zu haben, wo wir am Beginn unglaublich wenig gewusst haben, was die Ursachen sind, wie die Übertragung stattfindet zum Beispiel. Und von daher war es aus meiner Sicht absolut richtig, da die Gesundheit, den Gesundheitsschutz ins Zentrum zu rücken. Bin da auch sehr froh, dass es da einen sehr, sehr breiten politischen Konsens zwischen den Parteien gegeben hat. Ja, in den ersten paar Monaten war das ja sogar einstimmig. Auch die FPÖ hat das mitgetragen und mit unterstützt. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass wir ganz gut durch die erste Welle, vergleichsweise durch die erste Welle, ganz gut durchgekommen sind. Dieses Bild der Geschlossenheit, der Gemeinschaft, ich habe es immer das Team Österreich genannt, dieses Bild hat sich dann verändert. Wir haben sicher eine Situation, wo ich Ihnen recht gebe, nämlich, dass wir mehr über die Pandemie reden sollten, weil ja so eine schwere Krise auch eine Chance ist, daraus zu lernen. Und beim nächsten Mal müssen wir besser aufgestellt sein, besser vorbereitet sein. Und ich bezweifle sehr, wenn man nicht darüber redet, wenn man es nicht aufarbeitet, dass das dann der Fall ist. Meine Lieblingsvorstellung wäre, dass es eine europaweite wissenschaftliche Aufarbeitung gibt durch die Europäische Gesundheitskontrollbehörde. Eine Österreicherin ist Chefin jetzt davon. Also die Pamela Rendi-Wagner, und die hätte die wissenschaftlichen Möglichkeiten, das zu tun, nämlich sich anzusehen, welche Maßnahmen haben funktioniert, wo war man nicht so präzis unterwegs, wie es notwendig gewesen wäre. Wo sind Fehler geschehen? Die sind in allen Ländern geschehen, auch bei uns, muss man ganz offen und ehrlich sein. Was muss man beim nächsten Mal verbessern und wie müssen wir uns in der Vorbereitung besser aufstellen? Und meine Lieblingsvorstellung wäre, mit dieser wissenschaftlichen Analyse, also kein parteipolitisches Spielchen zum 104. Mal, sondern wissenschaftlich aufklären, um Verbesserungen zu erreichen, dann damit in die Gemeinden zu gehen und alle an den Tisch zu holen. Weil wir brauchen wieder mehr Zusammenhalt und diese Spaltung, die schon spürbar ist, auch und gerade auch bei diesem Thema, die werden wir nicht wegkriegen, aber das Gespräch ist immer der erste Schritt, um aufeinander zuzugehen.
Ich kann mich erinnern, das war am Anfang, es muss gewesen sein Ende Februar, Anfang März, da sind Sie zurückgekommen von einem Treffen aus Brüssel, der Gesundheitsminister, der EU-Gesundheitsminister, und sind zurückgekommen und haben gesagt, ich kann mich nur erinnern, ich habe jetzt die Zahlen, und dann haben Sie alle erkundigt, was sind das für Zahlen? Das waren die Infektionszahlen oder diese sogenannten Hospitalisierungszahlen, nämlich ja. Von 100 kommen 20 ins Spital, 5 auf die Intensivstation und einer stirbt. Ja. Und da hat dann jeder gerechnet, was das bedeutet, auch für die Spitäler. Und es ist ja, wenn man heute weltweit schaut, Österreich, Europa, USA, es sind genau diese Zahlen, also bevor dann irgendwie Medikamente und anderes gekommen ist, also diese Zahlen stimmen auch heute retrospektiv. Hätte man eigentlich, Sie haben es zuvor erwähnt, es wurden Fehler gemacht. Hätte man irgendwo anders handeln können, wenn Sie sagen, es gab einen Fehler oder es gab Fehler. Was war der schwerwiegendste Fehler aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht die wirklich schlechte Vorbereitung. Wir waren als Republik, so wie die Deutschen, so wie die Schweizer, wie alle in Wirklichkeit, auf diese größte Pandemie aller Zeiten nicht vorbereitet, wie das notwendig gewesen wäre. Denn wenn man ein Epidemiegesetz hat, das in den Grundstrukturen aus dem Jahr, ich glaube, 1913 stammt, dann kann man nicht ganz up-to-date sein. Wenn man die Strukturen nicht vorbereitet hat, wie die Kommunikation mit den Ländern und mit den sehr wichtigen Bezirken gerade in dieser Frage aussieht, dann kann man nicht hundertprozentig erfolgreich sein. Das heißt, das ist das deswegen, wo ich glaube, wir müssen besser werden, dass wir uns besser aufstellen, dass jeder dann, wenn so etwas noch einmal passieren sollte, weiß, was zu tun ist. Dass wir nichts mehr entwickeln müssen. Wir haben einen Krisenstab, Expertengruppen, alles während der Pandemie entwickeln müssen. Und das gehört vorher vorbereitet, damit man keine Zeit verliert. Denn Pandemie bekämpfen heißt Wettlauf mit der Zeit.
Ich kann mich erinnern an zwei Freunde damals mit zwei komplett unterschiedlichen Erlebnissen. Der eine ist mit seinem Vater ins Spital gefahren. Da hat es geheißen, es gibt kein Beatmungsgerät mehr. Also man kann ihn nur da hinlegen und mehr oder weniger warten, bis es vorbei ist. Es war ein Trauma für diesen Freund. Ja. Und der andere Freund und seine ganze Verwandtschaft und sein Umfeld hatten 37,5 Grad Fieber. Zwei Tage Schnupfen und es war vorbei. Und das war einfach so eine Diskrepanz. Und die Frage, diejenigen, die es eben leicht erlebt haben, die die Maßnahmen für übertrieben gehalten haben, ist man mit denen vielleicht falsch umgegangen? Weil, ich habe es zuvor erwähnt, dieser Begriff Cancel Culture, ich weiß, Sie sehen das kritisch, aber man hat die schon fast ein bisschen so in ein Eck gestellt und weggecancelt als Schwurbler. Oder war es in der damaligen Situation notwendig? Ich habe da auch keinen Zugang. Wie würden Sie das sehen, den Umgang mit diesen Zweiflern, die es gegeben hat, die gesagt haben, ja, so arg ist das eigentlich nicht, weil sie das ja auch selbst erlebt haben.
Weil sie es so unterschiedlich erlebt haben. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, dass die eigene Betroffenheit, wenn man erlebt, dass die Tante im Krankenhaus stirbt und das wahnsinnig schnell geht, dann hat man eine völlig andere Einstellung, wie wenn es relativ geringfügig ausgeht und man mit einem blauen Auge davonkommt oder nicht einmal ein blaues Auge hat. Ist ja auch sehr stark von den unterschiedlichen virologischen Situationen abhängig gewesen. Wir hatten ja unterschiedliche Gefährlichkeiten und ein unterschiedliches Risiko, je nach Virenstamm und Mutation, die gerade die dominante gewesen ist. Das heißt, da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und das ist halt auch für Menschen, die sich nicht intensiv mit Pandemien auseinandersetzen können, ganz schwer nachzuvollziehen, warum ist es in welcher Zeit riskanter und in welcher Zeit weniger riskant. Was die Kommunikation betrifft, mein Ziel war immer, eine möglichst große Gemeinsamkeit und Geschlossenheit zu erreichen, damit da möglichst viele Menschen mitmachen. Das war das Kernziel. Ich habe den Eindruck, gebrochen ist es deswegen, weil einzelne Personen, und das waren wenige, begonnen haben, die Parteipolitik in den Mittelpunkt zu stellen vor dem Anliegen und dem Interesse der Pandemiebekämpfung. Und das ist ein echtes Problem gewesen, weil es sehr viele Menschen verunsichert haben. Wenn Politiker plötzlich auf Anti-Corona-Demos stehen, dann fragen sich viele, gerade aus ihrem Sympathisantenkreis, na, ist das überhaupt ein Thema? Ist das nicht aufgebauscht und so weiter und so fort? Und das eine kann ich wirklich garantieren. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen alle miteinander gearbeitet. Über handwerkliche Umsetzungsfragen kann man trefflich streiten. Da sind auch Fehler passiert, selbstverständlich. Über die Frage des Diskurses miteinander in der Gesellschaft ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man auch diskutieren. Aber mein Unterfangen und mein Ziel war immer, möglichst das Land zusammenzuhalten und eine Teamstimmung beizubehalten.
Es gab ja aber auch vereinzelt Wissenschaftler, die eine kritische Haltung zur damaligen Position der Regierung und dem Großteil der Wissenschaftler eingenommen haben. Ist man vielleicht jetzt rückblickend betrachtet, nach 5, 6 Jahren, ist man über die zu sehr drüber gefahren? Hat man denen nicht genug, also Gehör haben sie sich selbst verschafft, kann man sagen, aber der Umgang mit ihnen, war es zu geringschätzend oder ist man zu sehr drüber gefahren über die?
Also für mich kann ich das wirklich wegweisen und abweisen. Mhm. Warum? Ich habe sehr gezielt und bewusst in die Expertenkommission, die mich beraten hat und die ja aus lauter ehrenamtlich tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Medizinerinnen, Psychologen und so weiter und so fort bestanden hat, mir ganz bewusst und gezielt auch Kritiker reingeholt. Mhm. Also ich wollte das andere Meinungsspektrum hören, weil du dir ja als Politiker und im Wesentlichen waren das immer Regierungsentscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben, ja nur dann ein gutes Bild machen kannst, wenn du auch die andere Seite, das andere Argument kennst. Und das war immer in meinem Sinn, deswegen habe ich bis zum Schluss meiner Tätigkeit etwa den damaligen Chef der AGES, der ja ein absoluter Kritiker gewesen ist, der von Beginn an gesagt hat, das ist eine Grippe und mehr nicht,
ich erinnere mich,
den trotzdem, trotz vieler Kritik, in die Expertenkommission aufgenommen und dort drinnen behalten, weil das wichtig ist, das Gegenargument zu hören. Ich finde, das ist professionelle Politik, dass man sich nicht nur mit Ja-Sagern umgibt, sondern dass man auch die Gegenseite hört und ihre Argumente mit einfließen lässt.
Sie sind ja auch Publizist, also Sie schreiben jetzt Bücher, haben auch einmal begonnen als Journalist, wenn ich das richtig mich erinnere. Der Umgang mit Medien. Ich kenne mich auch ein bisschen aus im Umgang mit Medien. Und eine sehr knifflige Frage. Ich habe das selbst damals erlebt. Ich habe es erwähnt, ich war auch Mitarbeiter damals bei der Bundesregierung. Da hat mir ein Chefredakteur geschrieben, damals im März 2020, nach dem Lockdown und wie das alles war, wie das über das Land hereingeschwappt ist, diese sogenannte erste Welle, sinngemäß danke an die Regierung, dass sie so verantwortungsvoll handelt. Und ich habe geantwortet, danke an Sie, dass Sie die Regierung so unterstützen. Also das ist natürlich, das wäre einen Monat vorher absolut undenkbar gewesen, dass sich ein Chefredakteur bei der Regierung bedankt und die Regierung beim Chefredakteur. Es ist aus heutiger Sicht ebenfalls undenkbar. Es war aber damals in dieser einen Situation, es hat sich fast menschlich, logisch, natürlich angefühlt. Aber jetzt eben 5, 6 Jahre später, ich weiß nicht, wie Sie es damals erlebt haben. Ich meine jetzt nicht konkret dieses SMS, ja, aber sozusagen man hat ja an einem Strang gezogen. Ne? Sie haben gesprochen von Team Österreich, Kampf gegen das Virus etc. Der Umgang mit Medien oder so ein SMS beispielsweise, war das eine Grenzüberschreitung? War es damals logisch, menschlich verständlich? Man wollte irgendwie zusammenhelfen oder darf man solche Grenzen nie überschreiten? Wie würden Sie das beurteilen?
Das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, finde ich. Ich glaube, dass es eine persönliche Betroffenheit von allen gegeben hat und alle haben versucht, einen Beitrag zu leisten, dass wir diese Krisensituation, diese Notlage, das war es, dass wir diese Notlage bestmöglich bestehen. Da ist es ja nicht darum gegangen, welche Partei 2% mehr hat oder 2% weniger, sondern ob 10.000 Menschen sterben oder 50.000 Menschen sterben. Das war die große Auseinandersetzung. Und einen Satz noch dazu, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe nur groß geschaut, wie ich zum Beispiel die Parlamentsdebatte gehört habe, wo es um die Beschlussfassung des ersten Lockdowns durch das Parlament gegangen ist. Das waren ja immer Entscheidungen, die dann auch die großen Entscheidungen, die Richtlinienentscheidungen, die selbstverständlich auch parlamentarische Mehrheiten gebraucht haben. Und wie die Redner aller Fraktionen rausgegangen sind und damals gesagt haben, ja, jetzt haben wir eine Notlage, jetzt müssen wir zusammenhalten. Das ist doch aus meiner Sicht ein recht natürlicher Zugang. Aber ich finde es richtig, sich solche Fragen jetzt zu stellen. Wie kann man beim nächsten Mal besser umgehen? Also mir geht es nicht darum, den Chefredakteur oder Sie da jetzt wegen diesem SMS irgendwie zu kritisieren, sondern sich anzusehen auf eine kritische Art und Weise gemeinsam, worauf muss man achten? Wie kann man zum Beispiel, das ist etwas, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, ich habe ein Buch über die Aufarbeitung der Pandemie geschrieben, weil ich glaube, dass das eben wichtig ist. Und da war auch ein Thema für mich in der eigenen Aufarbeitung die Frage, wie kann man zum Beispiel das Parlament besser ausstatten in so einer Situation und kontinuierlich besser mit einbeziehen. Es hat manche Regierungen gegeben, Norwegen zum Beispiel, überhaupt in Skandinavien, wo es eine Struktur gegeben hat, wo Parlamentarier in den Krisensitzungen von Beginn an mit dabei gewesen sind. Also besser informiert waren, besser mitreden konnten etc. etc. Also nach solchen Wegen zu suchen, auf Basis der Erfahrungen, die wir gemacht haben, das müssen wir jetzt tun. Und das machen wir aus meiner Sicht viel zu wenig. Wir lernen viel zu wenig, weil wir eben, wie Sie richtig formuliert haben, kaum reden darüber.
Der Umgang mit Medien. Ja? Also wenn ich mich versuche hineinzuversetzen, damals in jemanden, der 37,2 Fieber gehabt hat, 2 Tage Schnupfen und seine ganze Verwandtschaft auch nicht mehr. Seine Kinder durften nicht in die Schule gehen, weil die waren geschlossen. Er durfte nicht ins Wirtshaus, er konnte nicht einkaufen gehen und hatte dann noch das Gefühl, dass alle Medien und die Regierung gemeinsam mitmachen. Können Sie nachvollziehen, dass diese Menschen diesen Eindruck hatten, da gibt es, also keine Verschwörung, aber dass da irgendwie was schief läuft? Oder hätte man es damals schon orten müssen und gezielt mit diesen Menschen sprechen? Oder wurde das versucht?
Also in der Akutphase, erstes Jahr, glaube ich, wäre das eine völlige Überforderung gewesen, ganz offen gesagt. Ich habe 7 Tage die Woche irgendwie meine 18 Stunden am Tag gearbeitet und da war ich nicht der Einzige. Das haben ganz viele gemacht in der damaligen Situation, um dieses große Ziel zu erreichen, dass möglichst wenig Menschen sterben in der Situation. Das war unsere große Herausforderung. Und dann ist ganz offen gesagt, lange nichts gekommen, weil wir auch nicht die Ressourcen dafür gehabt haben. Die zeitlichen, auch die nervlichen, auch die politischen. Ich habe zum Beispiel immer wieder versucht, dass wir Gesprächsrunden der Parteien zusammenbringen. Auch das wahrscheinlich zu wenig, ganz offen gesagt, im Nachhinein gesehen. Müsste man besser machen? Braucht es eine Struktur, wie das automatisiert läuft? Und. Das meine ich mit Lernen daraus. Und die Kultur des Umgangs zwischen Parlamentarismus, Politik und medialen Bereich und Kritikern in der Gesellschaft, das ist etwas, was man sich getrennt noch einmal anschauen sollte, aus meiner Sicht. Vielleicht hat es auch international Beispiele gegeben, wo das gut funktioniert hat, wo es noch besser funktioniert hat als bei uns. Also daraus eine, unter Anführungszeichen, Sie haben es eh nicht so formuliert, aber in anderen Bereichen kann ich das ja genauso hören, eine Verschwörung zu machen.
Nicht weil Verschwörung, aber sozusagen, dass man sich versucht, dass man nachvollziehen kann, warum diese Menschen damals auf das gekommen sind. Ne?
Ja, aber das ist ja erst dann passiert. Und zwar in der Startphase haben wir diese Diskussion nicht gehabt, die ersten paar Monate, Stichwort die erste Welle, sondern das ist so mit Sommer 20 losgegangen, wie auch einzelne Politiker und Politikerinnen dann die Seite gewechselt haben und plötzlich zu Kritikern von dem wurden, was sie vorher selbst beschlossen haben. Und das, was ich gemacht habe, das ist vielleicht auch Zusatzinformation noch, ich habe dieses Buch mit Pandemia, war ich ja dann auch auf Tour, auf Lesereise mit 55 Lesungen, nur mit diesem Buch. Und ich habe gezielt bei jeder Veranstaltung dafür geworben, dass auch Kritiker kommen. Und das hat super funktioniert. Also da sind Leute im Publikum gesessen, die aufgestanden sind und gesagt haben, ich habe aber eine andere Meinung. Und ist es nicht doch so, dass die Maßnahme XYZ eine überzogene war, etc. etc. Und dann haben wir ein Fachgespräch geführt darüber und eine Abwägung. Heißt nicht, dass wir dort dann immer einer Meinung gewesen sind, aber darum geht es ja auch nicht. Sie haben es so formuliert, nämlich sich gegenseitig ernst nehmen, dem anderen nicht die lauteren Argumente sozusagen absprechen.
Also meine persönliche Einschätzung ist ohnehin, dass, also ich begleite jetzt aus beruflichen Gründen oder ich habe sehr viele Politiker begleitet. Politiker, das ist in der Regel so, die haben Sorge vor Kritik. Und wenn ich mir entscheiden muss zwischen Kritik von Wirten oder von Schuldirektoren, dass die Schulen geschlossen sind, oder von Ärzten und Wissenschaftlern, dass Menschen sterben auf der Intensivstation, dann wird sich einfach aus meiner Sicht ohnehin fast jeder Politiker fürs Menschenleben retten entscheiden. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Donald Trump seine erste Amtsperiode und die Wiederkandidatur damals verloren hat, weil er sich bei Corona für eine andere Seite entschieden hat. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Eine letzte Frage zu diesem Thema noch. Ich habe ein ganz spannendes Erlebnis gehabt, das ist gar nicht so lange her, eine Runde von Managern, wirklich gestandene Mannsbilder, wie man so sagt. Und da hat einer
Frauen
so,
werden auch
Frauen dabei gewesen sein, aber in dem Fall war es ein Mann und der hat gesprochen und hat dann kurz einmal was erzählt, so ein Erlebnis aus der Corona-Zeit und hat ganz plötzlich begonnen, wirklich zu weinen, sind ihm die Tränen rausgeschossen, hat sich entschuldigt und hat den Raum verlassen. Und was interessant war, ich habe bemerkt, man hat gesehen, er war selbst überrascht über diesen Ausbruch, den er hatte. Er hat nicht gewusst, dass das in ihm drin ist. Und da war mir klar, irgendwie irgendetwas schlummert da in unserer Gesellschaft. Die Frage an den damaligen Gesundheitsminister, was hat diese Pandemie mit all diesen Lockdowns und alles, was da war, was hat das mit uns gemacht?
Sie hat Grenzen überschritten bei uns, bei ganz vielen von uns. Ich würde nicht sagen bei allen, aber bei einem Teil in der Bevölkerung. Und das wurde nie besprochen, das wurde nie aufgearbeitet. Und deswegen meine ich, das ist das, was wir brauchen. Und nicht bei einer Fernsehrunde und bei einer Fernsehdiskussion, wo sie dann sieben Menschen matchen miteinander, sondern vor Ort. Vor Ort, wo du deine Nachbarn kennst, wo du weißt, okay, da waren wir mal Spinnefeind, weil wir unterschiedliche Positionen hatten in dieser Causa, oder da habe ich eine ganz schwierige Lebenssituation gehabt mit meinen Kindern zum Beispiel und. Das vor Ort noch einmal rekapitulieren. Und wenn man das auf Basis einer großen wissenschaftlichen Studie für ganz Europa hat, dann hat man sozusagen eine Grundlage. Aber man muss ganz gezielt alle mit einladen zu einem derartigen Prozess. Also ich habe das, wie ich Integrationslandesrat in Oberösterreich war und wie wir Quartiere gesucht haben. Mein Ziel war, dass wir möglichst kleine, überschaubare Quartiere in möglichst vielen Gemeinden haben, damit es gut aufgeteilt ist. Und wir sind in ganz viele Gemeinden gegangen und haben derartige Informationsveranstaltungen mit der Einladung auch der Kritikerinnen und Kritiker gemacht. Und das hat immer dazu geführt, dass man zwar keine hundertprozentige Einigkeit hatte, aber eine Grundakzeptanz, weil man gewusst hat, A, die nehmen mich ernst, wenn ich ein Kritiker bin, und B, ich habe jetzt ein bisschen mehr Einblick in die ganze Sachlage.
Allerletzte Frage, dann machen wir wieder eine kurze Werbeunterbrechung zu den Lockdowns, die es gegeben hat. Zu denen stehen Sie?
Zur grundsätzlichen Vorgangsweise, dass der Gesundheitsschutz die absolute Priorität war, ja. Und nach dem damaligen Wissensstand, auch nach dem heutigen im Übrigen, ist die Kontaktbeschränkung das Mittel der Wahl gewesen. Das haben wir ja, Sie haben das ja damals miterlebt, auch der damalige Bundeskanzler Kurz hat das ja auch ganz wesentlich als Information von seinen Gesprächen etwa mit Regierungschefs in Südostasien, die ja häufiger von Epidemien betroffen gewesen sind, mitgebracht. Und das war ja auch der Grundkonsens in der Politik. Bis auf ganz, ganz wenige Staaten haben alle so gehandelt.
Ich würde jetzt gerne, solange es noch geht oder soweit wir kommen, ein paar andere Themen besprechen. Sie wurden bezeichnet als der Schutzpatron der Asyllehrlinge und 2018 von einer Wiener Stadtzeitung gekürt zum Mensch des Jahres. Warum? Sie haben damals gestartet gehabt, die Initiative Ausbildung statt Abschiebung. Das heißt, Asylwerber, die in Österreich sind, durften in Ausbildung, beispielsweise eine Lehre machen, und hatten dann damit auch eine aufschiebende Wirkung und konnten sehr oft oder in der Regel dann nicht abgeschoben werden bei einem negativen Asylbescheid. Es hat zu einer sogenannten Aufenthaltsbefestigung geführt. Eine provokante Frage. Also ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wenn ich irgendwo jetzt ausgesetzt werde in Bangladesch oder in Afghanistan und ich lerne da junge Männer oder Menschen kennen und die sagen mir, sie möchten da weg und ich soll ihnen helfen, in dieser Situation wäre mein Impuls, ihnen zu helfen, alles in Bewegung zu setzen. Der Punkt ist aber, Politiker sind ja sozusagen verantwortlich fürs Ganze. Es gibt 65 Millionen Menschen, die derzeit auf der Flucht sind, auf der ganzen Welt. Viele davon eben in diesem Bereich in Asien. Wo ist eine Grenze? Kann man das beantworten? Oder ist es eine Frage, die man nicht stellen kann? Wie viele kann von diesen 65 Millionen kann Österreich aufnehmen? Wie viele sollen kommen?
Also ich tue mir da wahnsinnig schwer, dass man das mit Zahlen beziffert. Ich glaube, dieses, worum es geht, offensichtlich auch in der Fragestellung, ist so diese Frage, gibt es so etwas wie einen Anziehungseffekt, ja oder nein? Und wie viele neuen zusätzlichen Menschen verträgt eine Gesellschaft? Und ich muss dazu sagen, ich bin 2015, das werden viele Seher und Seherinnen wahrscheinlich nicht wissen, Integrationslandesrat in Oberösterreich geworden, neben einer schwarz-blauen Koalition im Land in Oberösterreich und habe die Zuständigkeit dann, wir haben ein Konzentrationsregierungsmodell in Oberösterreich nach wie vor, das heißt, ab einem bestimmten Stimmenergebnis ist man dann automatisch in der Regierung. Und wird mit Zuständigkeiten ausgestattet und zu meiner großen Überraschung haben ÖVP und Freiheitliche beschlossen, dass ich die Integrationsagenten kriege. Und das war eine riesige Herausforderung für mich am Beginn. Und was dann dort gelungen ist, auf das bin ich in einem gewissen Sinn stolz. Wir haben nämlich versucht, damals eine Allianz in der Bevölkerung zu schaffen. Und das haben Unternehmer und Unternehmerinnen, Gewerkschaftler, Frauenorganisationen, Gemeinden und mehrere Parteien zusammengearbeitet, um bestmögliche Integration zu schaffen. Und das hat für mich bedeutet, dass ich einerseits den Betroffenen die Möglichkeit biete, dass sie sich integrieren und andererseits aber von ihnen fordere, dass sie das tun, was notwendig ist für Integration, mich zu 100% an die Gesetze zu halten und. Und da ist halt eine Ausbildung, man darf nicht vergessen, damals hat es Verfahrensdauern von 2, 3, 4, 5 Jahre gegeben. Also verrückt, wenn man da einen Menschen zur Untätigkeit zwingt. Und gleichzeitig haben wir in Oberösterreich damals die Situation gehabt, dass die Wirtschaft Facharbeiter und auch Hilfsarbeiter gesucht hat. Und wir haben 65 Mangelberufe damals gehabt, vom Dachdecker bis zum Tapeziermeister. Und diese Wirtschaft ist unglaublich froh darüber gewesen, dass wir junge Leute ausbilden konnten, damit sie in ihren Betrieben tätig waren. Und die waren umgekehrt wahnsinnig froh, eine Ausbildung mitzukriegen. Denn selbst wenn es dann irgendwann einmal eine Abschiebung gegeben hätte, wären die nach Syrien, nach Afghanistan oder wo auch immer hin, wo sie hergekommen sind, mit einer fertigen Ausbildung. Und das ist eine Qualität, dass ich auch dort für den Wiederaufbau etc. etc. ganz was anderes beitragen kann.
Darf ich vielleicht im letzten Kapitel eine persönliche Frage stellen? Wenn Sie sagen, na, über das will ich nicht reden, dann sagen Sie es einfach. Sie sind aber damals auch selbst damit an die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe das wirklich fast bewundernswert gesehen. Sie haben damals in dieser Zeit als Gesundheitsminister eigentlich fast jeden Tag eine Pressekonferenz gegeben. Also Sie haben einfach ständig abgeliefert, waren in jedem Mittagsjournal, Morgenjournal, Zeit im Bild. Also ein immenses Pensum. Mhm. Und es gibt diesen Begriff in der Medienwissenschaft Celebrity Health Communication. Das heißt, wenn eine prominente Persönlichkeit, beispielsweise ein Politiker, ein gesundheitliches Thema hat, wie geht er damit um? Verschweigt das, nimmt das mit, versucht er, dass man es nicht bemerkt, oder geht er an die Öffentlichkeit? Sie haben sich damals schon das erste Mal 2012, war das, dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen, haben sich 3 oder 4 Monate eine Auszeit genommen wegen Burnout. Und Sie haben es dann während der Pandemie 2021 nochmals erlebt. Wie ist das persönlich, wenn man merkt, das macht was mit einem? Mhm. Und wie gesagt, es ist sehr viel Arbeitspensum gewesen, jeden Tag eine Pressekonferenz, aber auch natürlich dazwischen auch sehr viel Arbeit und Meetings. Wie geht man damit um? Wie kommt man zu so einer Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ganz einfach. Das war kein Burnout in der damaligen Situation, sondern ich habe damals zweimal einen Kreislaufkollaps gehabt.
2021.
Genau. Mhm. Habe einen Kreislaufkollaps gehabt, zweimal einen Kreislaufkollaps gehabt, bin ins Spital. Meine Ärzte haben Untersuchungen gemacht und haben mir den Ratschlag gegeben, eine Auszeit wäre jetzt höchst notwendig, weil sonst wird das dazu führen, wenn ich das Tempo einfach normal fortsetze, so wie bisher, dass es zu organischen Schädigungen etc. etc. kommt. Das wollte ich nicht und gleichzeitig habe ich keine Möglichkeit gesehen, dass ich 4 Wochen jetzt auf Kur gehe. Das kannst du während der Pandemie nicht, das geht in anderen normalen Regierungssituationen. Ja, ist auch immer wieder passiert. Politiker und Politikerinnen werden genauso krank, sind genauso Menschen wie alle anderen und sollen da auch wieder gesund werden. Das ist ja die Grundvoraussetzung, um im Amt dann wieder unter Anführungszeichen zu funktionieren und eine gute Arbeit zu leisten. Und das konnte ich nicht, deswegen war für mich die Alternative, entweder ich ruiniere mich vollends, habe damals extreme Blutdruckwerte, Zuckerwerte, Antinitus gehabt und so weiter und so fort, alles, was man nicht braucht eigentlich in der Situation und was dem Körper alles andere gut tut, was aber Symptome auch sind, dass da eine schwere Überlastungssituation da ist. Das heißt, mir ist einfach die Kraft ausgegangen und dann bin ich vor der Alternative gestanden, entweder es noch ein paar Wochen fortzusetzen und dann tatsächlich möglicherweise ein unheilbares Gesundheitsproblem zu haben oder ehrlich damit umzugehen und mich hinzustellen und zu sagen, ja, so ist es und deswegen übergebe ich diese Tätigkeit, so leid es mir tut, anderen Händen. Und das Zweite habe ich gemacht. Ich glaube, das war auch die absolut richtige Entscheidung, auch im Nachhinein, wiewohl es mir unendlich leid getan hat, muss ich ganz offen gestehen. Und leichtfertig macht man so etwas, wenn man mit Fleisch und Blut dabei ist, absolut nicht. Und ich wollte eigentlich eine kurze Erklärung machen, 3 Minuten, und dann sind am Weg, Sie kennen das, im Gesundheitsministerium, Büro des Ministers, der Ministerin und der Pressekonferenzraum, das ist eine Distanz von 100 Meter durch einen Gang durch und da haben sie die, was ich nicht wusste, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spalier aufgestellt und haben Standing Ovations gemacht, viele haben geweint und mir ist es genauso eingeschossen. Und dann hat mich die Emotion einfach überwältigt und ich habe mehr geredet, als ich mir vorgenommen habe und habe das einfach sehr ehrlich und sehr offen dargestellt. Und die Reaktion, und das war ja der Kern der Frage, so wie ich sie verstanden habe, war dann eigentlich großartig. Also es hat eine ganz überwiegende Mehrheit gegeben, die sich bedankt hat, ein Verkaufsgeschäft für Mohnzelten aufmachen können, weil ich irgendwann einmal gesagt habe, ich liebe Mohnmehlspeisen und so viel sind geschickt worden. Also es war wirklich liebevoll und es ist bis zum heutigen Tag so, dass ich jetzt beim Herfahren hierher in der U-Bahn, dass jemand herkommt und Danke sagt. Und das brauche ich nicht, aber ich freue mich trotzdem darüber, weil normalerweise die Kritiker die lauten sind und die werden sichtbar.
Ich weiß nicht, ob die Feststellung erlaubt ist, aber Sie schauen heute gut aus, Sie schauen gesund aus. Das heißt, vielleicht haben Sie es ja überwunden und vielleicht gibt es ja doch einmal einen Schritt zurück. Ist das für alle Zeit ausgeschlossen oder gibt es diese Perspektive eines Comebacks?
Also es hat Politiker in Österreich gegeben, die oft gesagt haben, ich bin hier, ich bin wieder weg, ich bin wieder hier, ich bin wieder weg, die sich damit auch ein bisschen lächerlich gemacht haben.
Und ja, keiner meinen Sie.
Und ich finde, das sollte man auch halten, wenn man gesagt hat, man will ganz was anderes machen, weil man in dieser Last in der Pandemie, das ist natürlich eine politische Sondersituation, sowas gibt es hoffentlich nur einmal in einem Leben, wissen tun wir es nicht, dann sollte man dabei auch bleiben. Und ich bin mit dem, was ich jetzt mache, sehr glücklich und sehr zufrieden, ein bisschen in die Tiefe gehen zu können, die Themen mir präziser anzuschauen, in Gespräch zu bleiben mit ganz, ganz vielen Menschen, die zu den Lesungen kommen, die zu den Veranstaltungen kommen. Das ist eine gute Ebene, wo ich etwas weitergeben kann.
Herr Anschober, vielen herzlichen Dank für das ausführliche und sehr interessante Gespräch. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Und Ihnen, liebe Zuschauer, übrigens auch danke an den Junior, dass er so brav geblieben ist. Für alle, die später eingeschaltet haben, das ist der Hund, der Golden Retriever von Herrn Anschober. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.